1. Mose 28. Thema für uns heute ist: Bleibst du ehrgeizig auf deinem eigenen Weg oder gehst du ehrfürchtig durch das Tor des Himmels? Bleibst du ehrgeizig auf deinem eigenen Weg oder gehst du ehrfürchtig durch das Tor des Himmels? Was ist die Situation? Kleine Wiederholung vom letzten Mal. Jakob hatte auf Anweisung seiner Mutter Rebekka seinen Vater Isaak erfolgreich getäuscht, sodass er den Segen des Erstgeborenen von Isaak bekommen hatte, den Isaak eigentlich dem Esau, dem anderen Sohn, geben wollte. Und so hatte Jakob jetzt aber diesen besonderen Segen bekommen und der machte ihn zum Erbe, im Grunde der Verheißungen seines Vaters, die Verheißungen Abrahams, dessen Sohn des Isaaks, und jetzt ist es dadurch auf Jakob übergegangen und er hat die Vorrangstellung gegenüber Esau, seinem Bruder. Esau war verständlicherweise extrem sauer und voller Hass auf Jakob. Eigentlich hätte er auf seine Mutter noch sauer sein müssen, aber irgendwie hat sich das alles auf Jakob kanalisiert, sein Hass. Und er wollte Jakob umbringen, sobald Isaak, der Vater, nicht mehr am Leben wäre. Und daraufhin überzeugt Rebekka Isaak, dass es doch besser wäre, wenn Jakob, genauso wie Isaak selbst seinerzeit, beziehungsweise sein Diener für ihn, sich eine Frau im Norden suchen würde. Nicht da unten im Süden dessen, was wir heute Israel nennen, sondern im Norden Mesopotamien, das ist also Nordsyrien, Südtürkei heute, wo die Familie herkam. Und Rebekka hat Isaak überzeugt, schickt auch Jakob dahin, dass er sich von da eine Frau sucht, denn Esau hatte ja zwei Frauen aus dem Land Kanaan, wo sie lebten, Hethiterinnen, und die machten Rebekka das Leben schwer. Und das war für sie ein guter Grund, Isaak davon zu überzeugen, Jakob wegzuschicken, damit Esau Jakob nicht umbringen kann. Und Isaak stimmt zu, Jakob nach Haran zu schicken, das ist dieser Herkunftsort, damit er sich dort eine Frau sucht und dass er dann wieder zurückkommt in das Land, das Gott Abraham und Isaak verheißen hatte. Letztlich hatten beide Fehler gemacht, Jakob und Esau. Und beide mussten jetzt die Konsequenzen davon tragen. Esau hatte schon, bevor Jakob den Isaak betrogen hatte, hatte Esau sein Recht, seine Privilegien des Erstgeborenen und damit auch sein materielles Erbe, sein geistliches Erbe einfach verkauft für eine Portion Linsen an Jakob. Völlig gedankenlos, verantwortungslos und folgerichtig hat er jetzt auch den Segen nicht bekommen. Im Grunde ist es völlig, völlig folgerichtig. Und Jakob hat seinen Vater belogen und betrogen, um sicherzugehen, dass er den Segen auch wirklich bekommt. Und nun muss er fliehen. Das ist seine Folge davon. Seine Konsequenz. Er muss fliehen, damit er nicht getötet wird. Aber wie sind die beiden jetzt damit umgegangen? Was hat das in ihnen bewirkt? Und wie hat das ihren Weg mit Gott beeinflusst? Wir lesen jetzt die Verse Kapitel 28, 6 bis 9. Als nun Esau erfuhr, dass Isaak Jakob gesegnet und ins obere Mesopotamien geschickt hatte, damit er sich dort eine Frau suche, und dass er ihm beim Segnen befohlen hatte, du darfst dir keine Frau aus dem Land Kanaan nehmen, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorcht hatte und bereits aufgebrochen war, da begriff Esau, dass die Frauen Kanaans seinem Vater zuwider waren. Er ging zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch eine weitere hinzu, nämlich Mahalat, die Tochter Ismaels, die Schwester Nebajots und Enkelin Abrahams. So, Esau hat erfahren, wörtlich heißt es da, er hat gesehen, es ist ihm aufgefallen, er hat es erfahren und verstanden, was Isaak mit Jakob gemacht hatte, was Jakob tat und was sein Vater von den kanaanischen Frauen hielt. Und Esau zieht seine Schlüsse daraus. Isaak hat Jakob also gesegnet und beim Segnen befohlen, keine Frau aus Kanaan. Und Jakob hat gehorcht. Also, wenn Esau noch den Hauch einer Chance haben möchte, irgendwie von seinem Vater gesegnet zu werden und seinen Bruder doch noch zu überflügeln, vielleicht ist ja doch noch was drin, ja, dann muss er etwas tun. Dann muss er handeln. Und Esau tut etwas. Er nimmt sich zusätzlich noch eine Frau. Diesmal eine Cousine von ihm im Grunde, eine Tochter seines Halbonkels, Ismael. Schließlich ist es ja eine Nachfahrin Abrahams. Das kann ja jetzt nicht so schlecht sein, oder? Und dennoch ist nichts gut an dem, was Esau tut. Er hatte bei seinen ersten Frauen ja offensichtlich schon völlig impulsiv gehandelt. Er hat nicht nach Rebekkas Rat gefragt, er hat nicht Isaak, seinen Vater, um seine Meinung gebeten, er hat es einfach gemacht. Er ist hingegangen, hat sie geheiratet. Er hätte schon von Anfang an, wenn überhaupt, nur eine Frau heiraten sollen. Aber Esau hat direkt zwei Frauen geheiratet. Das heißt, im gleichen Jahr, das heißt, als er 40 wurde, heiratete er die Hethiterin und die Hethiterin. Gleich so ein Doppelpack im Grunde. Eigentlich hätte er wissen müssen, dass das keine gute Idee ist. Seine Vorfahren, nämlich die Männer Gottes vor ihm, aus seiner Familie, haben eigentlich nie freiwillig mehr als eine Frau geheiratet. Abraham hatte nur eine zweite, weil Sarah ihn dazu genötigt hatte, ihre Sklavin zu heiraten, damit er mit ihr ein Kind zeugt. Weil sie dachte, bei ihr geht das nicht. Auch Jakob später wird zwar von vier verschiedenen Frauen Kinder haben, aber nicht, weil er sich das so ausgesucht hat. Wie wir sehen werden. Auch eine spannende Geschichte. Wie kommst du an Kinder von vier Frauen, ohne dass du das willst? Das werden wir dann sehen. Aber Esau hätte von Anfang an nicht gleich zwei Frauen heiraten sollen, sondern wenn dann nur eine. Und nun, da er erfährt, dass diese Frauen, die er einfach so geheiratet hatte, ein Problem darstellen, war es natürlich nicht die richtige Lösung, im Grunde wieder nach dem gleichen Schema zu verfahren. Wieder impulsiv loszuziehen, noch eine Frau zu heiraten. Ganz egal jetzt, ob es eine Kanaaniterin oder eine Ismaelitin ist. Denn erstens bringt eine Frau mehr sicherlich nicht mehr Frieden in den Haushalt. Im Gegenteil, später sehen wir das ja auch im Alten Testament, ist euch vielleicht bewusst, gibt es immer wieder Polygamie und wir sehen immer wieder die Probleme, die damit einhergehen. All das Leid, Schmerzen, Streit, und das ist auch kein Wunder. Also noch eine Frau bringt sicherlich nicht mehr Frieden in den Haushalt. Und zweitens ging er wieder nicht zu Isaak und Rebekka. Er bringt sein Bedauern nicht zum Ausdruck ihnen gegenüber. Er sucht nicht mit ihnen nach einer Lösung, was man denn jetzt machen könnte. Und er ist auch nicht bereit, wie Jakob, Opfer zu bringen, denn Jakob musste sich jetzt auf einen ungefähr 1000 Kilometer langen Weg machen. Auch dazu ist Esau nicht bereit. Die Frau, die er sich dann gesucht hat, lebte in relativ unmittelbarer Nähe im Vergleich zu Haran. Und es interessiert ihn offensichtlich auch nicht, was der Gott seines Vaters, dessen Segen er ja eigentlich unbedingt haben wollte, was der davon denkt. Das interessiert ihn nicht. Sondern er tut, was ihm gerade richtig erscheint. Er zieht los, aber nicht zu weit, holt sich noch eine zusätzliche Frau, vielleicht hilft es ja was. Und jetzt können Rebekka und Isaak, seine Eltern, noch zufrieden sein mit ihm. Oder? Ist doch jetzt keine Frau Kanaans. Ist doch eine Verwandte. Und dann kann doch auch der Gott seines Vaters ihn segnen, oder? Das war Esaus Weg, Dinge zu erledigen, Probleme zu lösen. Einfach losziehen, nach seinem Gutdünken, mit seinen Möglichkeiten, sich holen, was er braucht und was er will. Das passt ja auch sehr gut dazu, dass er Jäger war. Das war einfach seine Art und Weise. Sich losziehen, sich holen, was er braucht. Das war ihm lieber, als mühsam eine Herde zu züchten. Und genauso macht das bei seiner Familienplanung. Er hält unbeirrt an seinem Weg fest. Da eigentlich merken müssen, dass dieser Weg ihn nicht weit gebracht hat bisher, aber er hält daran fest. Er denkt, ich mache das, dann wird es besser. Aber helfen tut es ihm gar nichts. Und Gott hindert ihn auch nicht daran, diesen Weg zu gehen. Das war der erste. Jetzt kommt der zweite der Brüder. Vers 10. Jakob hatte sich von Beersheba auf den Weg nach Haran gemacht. Dabei kam er an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, weil die Sonne schon untergegangen war. Er nahm einen der Steine des Platzes, machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich schlafen. Jakob hatte sich ganz allein auf den langen Weg nach Haran machen müssen. Ich habe euch auch hier meine Karte mitgebracht, wenn ihr es sehen könnt. Da ganz unten ist Beersheba am Ende des roten Striches und da ganz, ganz oben ist Haran. Und das ist die Route, die Jakob im Grunde nehmen musste. Einmal hoch und später, über 20 Jahre später, wieder zurück. Dass er einen Eindruck davon hat. So, Südisrael im Grunde bis Südtürkei. Und Jakob machte sich auf den langen Weg nach Haran, ganz alleine. Keine Diener, die ihn begleiteten, keine Kamele mit viel Proviant, keine Zelte oder irgendwelche Werkzeuge oder sogar Waffen. Offenbar ist er regelrecht geflohen vor Esau, damit der eben nicht wieder impulsiv, wie es seine Art ist, noch in seinem Zorn ihn umbringt. Und immer wenn es dunkel wurde, musste Jakob sich ein Nachtlager suchen. Damals war es sehr gefährlich, nachts zu reisen, erst recht, wenn man allein war, wegen der Gefahr von wilden Tieren, von Räubern. Und Jakob kann sich nicht einmal ein Zelt aufstellen. Und er hat auch keine anständigen Matten oder irgendwelche Kissen dabei. Offenbar war er einfach zu Fuß unterwegs. Später spricht er davon, dass er nichts hatte, im Grunde als die Kleidung, die er anhatte, und einen Stab. Mehr hatte er nicht. Und so baut er sich einen Schlafplatz. Wahrscheinlich hat er noch so ein paar Steine rundherum gelegt um seinen Schlafplatz. Und dann nimmt er sich einen großen Stein als Kissen. Ja, als Kissen. Ein Stein als Kissen, um darauf zu liegen und zu schlafen. So klar, oder? Würde jeder von uns machen. Wenn du deine Haupt angenehm betten möchtest, legst du es auf einen Stein. Ich kann jetzt nicht wirklich beurteilen, ob es dir gemütlicher gemacht hat als ohne Stein. Aber der Grund war wahrscheinlich nicht, weil es so schön kuschelig war auf dem Stein, sondern damit sein Kopf ein Stück höher liegt und damit nicht jedes Tier und Insekt und was da sonst so rumläuft, ihm direkt aufs Gesicht und in die Ohren kriecht. Deswegen. Darüber muss man sich Gedanken machen, wenn man so unterwegs ist. Und so legte er seinen Kopf auf diesen Stein. Und er legt sich schlafen in der Hoffnung, überhaupt unversehrt wieder aufzuwachen. Und dann heißt es in Vers 12, im Traum sah er einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte, und Engel stiegen auf ihm hinauf und herab. So, Jakob hatte einen Traum. Manchmal wird das so dargestellt, als wäre das so eine Art Leiter gewesen, auf den Engel hoch und runter klettern sozusagen. Aber das, was da eigentlich steht, ist, dass es so eine Art Aufschüttung war, wie so eine Rampe, vielleicht mit Stufen, aber im Grunde so eine Rampe vom Boden bis in den Himmel. Im Grunde ähnlich wie das, was sich die Menschen damals auch zum Teil gebaut haben in Babylon als Tempel mit solchen Treppenaufgängen, die bis hoch an die Spitze dann reichten sollten. Ich habe euch schon ein Bild mitgebracht. So sah wahrscheinlich auch der Turm zu Babel aus, den die Menschen versucht hatten zu bauen. Das war so der Versuch, bis in den Himmel zu bauen, möglichst hoch. Das war in der Regel auch nicht hohl innen, sondern kompakt sozusagen. Denn es ging nicht darum, ein schönes großes Gebäude zu bauen mit vielen Räumen, sondern einfach möglichst hoch zu kommen. Und gerade da, wo es keine Berge gab, weil man dachte, da ist man Gott oder den Göttern näher. Und das ist auch so eine Rampe. Und so etwas Ähnliches hat Jakob da offenbar im Traum gesehen. So eine Rampe, die so hoch führt, vielleicht mit Stufen. Und da gehen jetzt Engel hoch und runter. Nicht Götter, sondern Engel, die so zwischen Himmel und Erde hin und her wandern als Gottes Boten und seine Diener. Das Wort Engel bedeutet einfach Bote. Und dann heißt es in Vers 13, und auf einmal stand Jahwe, also Gott, über ihm und sagte, na, dann machen wir noch nicht, er sieht erstmal, er sieht ihn, er steht da, die Engel kommen nicht zu Jakob, sondern Gott selbst kommt zu Jakob. Und die Rampe ist offensichtlich nicht gedacht als Aufforderung an Jakob, sich irgendwie den Weg zu Gott hochzuarbeiten. Ja. Und Gott braucht offensichtlich auch keine Treppe, um zu den Menschen herabzukommen, wie das auch damals so teilweise die Vorstellung der Leute war, sondern er kommt einfach selbst und er begegnet Jakob direkt und persönlich. Und er spricht zu ihm. Und er sagt, ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommenschaft sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Wieder spricht Jahwe diesen Segen zu. Das ist wahrscheinlich bekannt vorgekommen, ganz ähnlich schon an Abraham mehrmals wiederholt worden, an Isaak, aber jetzt eben auch gegenüber Jakob. Dieser Segen, dass Gott das vorhat, ihn zu einem großen Volk zu machen, ihm dieses Land zu geben und vor allen Dingen, dass durch sie, durch die Nachkommen, und einen ganz bestimmten Nachkommen, alle Familien, alle Menschen der Welt gesegnet werden. Bislang hatte Jakob von Isaak zugesagt bekommen, dass die Verheißungen auch ihm gelten. Aber jetzt hört er es von Gott selbst, was er mit Jakob vorhat. Immer so vom Kleinen zum Großen. Also vorher wusste er nur, seine Vorväter hatten den Segen, jetzt hat er ihn selber auch. Noch ist Jakob ganz allein, aber er soll zu einem großen Volk werden, wie der Staub auf der Erde. Dieses kleine Stück Boden, auf dem er liegt, soll seinen Nachkommen gehören, aber genauso in alle Richtungen, nach Norden, Süden, Osten, Westen, ausgebreitet. Und Jakob und seine Familie werden gesegnet, aber durch sie sollen alle Familien der Welt gesegnet werden. Und hier hätte Gott jetzt eigentlich Schluss machen können. Das ist ja das, was er auch Abraham zugesagt hatte, was er Isaak zugesagt hätte. Das hätte eigentlich gereicht als Zusage an Jakob. Aber es geht noch weiter, denn Gott weiß, was für Jakob am wichtigsten ist. Und er sagt in Vers 15, und ich werde dir beistehen, sagt er, ich werde dir beistehen, ich beschütze dich überall, wohin du gehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Das war für Jakob ganz persönlich gedacht. Und warum das so wichtig war, das sehen wir später noch an der Reaktion Jakobs. Aber jetzt zunächst einmal sehen wir, was passiert, als er aufwacht. Da erwachte Jakob, Vers 16, da erwachte Jakob und sagte, tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und rief, Ehrfurcht gebietet dieser Ort. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Er stellte den Stein, der an seinem Kopfende gelegen hatte, als Gedenkstein auf, goss Öl auf seine Spitze und gab dem Ort den Namen Bet-El, Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. So Jakob ist offensichtlich erstaunt und er ist bewegt. Er ist erfüllt von Ehrfurcht wegen dem, was er in dem Traum gesehen hat. So wie es immer wieder vorkommt, wenn Menschen klar wird, dass sie Gott begegnet sind. Tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und Jakob versteht, dass der Schlaf und der Traum an dieser Stelle ihm etwas ganz Wichtiges gezeigt haben. Aber nicht das, was wir vielleicht auf den ersten Blick denken, dass es ihm das gezeigt hat, was wir meinen können. Ich glaube nicht, wenn Jakob sagt, hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels, und er diesen Stein aufstellt und das Bet-El nennt, das Haus Gottes. Ich glaube nicht, dass er damit meinte, dass der Boden, auf dem er geschlafen hat, der Boden selbst besonders heilig wäre. Oder dass er zufällig genau da geschlafen hätte, wo das Haus Gottes ist, also sozusagen der Ort, wo sich Gott irgendwie üblicherweise aufhält im Land. Auch der Stein, den er mit Öl gesalbt hat, um ihm so eine besondere Funktion zu geben, das hat man damals so gemacht, um etwas zu weihen, zu heiligen, so mit Öl darüber gießen, das hieß mit Öl salben. Das sollte nicht bedeuten, dass hier unbedingt ein Tempel gebaut werden sollte. So etwas Ähnliches sagt er in Vers 22. Hier soll ein Haus Gottes stehen, aber das ist eigentlich nicht so gemeint, dass da ein Tempel gebaut werden soll. Warum nicht? Wir versuchen euch das zu erklären. Ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt. Wenn Jakob so von dem Ort gedacht hätte, das hier ist dieser heilige Ort. Wenn er das so gedacht hätte, dann wäre er später, nachdem er aus Haran dann wieder zurückgekehrt war, abgereist war, dann wäre er so direkt und so schnell wie möglich doch wieder an diesen Ort gekommen. Oder? Ich meine, wenn du festgestellt hast, wow, ja, hier im Gottesdienstsaal von Leithaus Rostock, da wohnt Gott. Ja, wow, da wäre ich aber mindestens jeden Tag hier. Ich würde gar nicht mehr nach Hause gehen, oder? Und genauso auch, wenn er das so gedacht hätte, dann wäre, nachdem er dann endlich zurückgekehrt ist, 20 Jahre später, aus Haran, direkt dorthin gekommen, um Gott zu begegnen. Das soll auch der Ort sein, wo der Zugang zu Gott ist, das Tor zum Himmel, ein ganz besonders heiliger Ort. Tatsächlich ist Jakob auch wieder vorbeigekommen, aber erst nachdem er schon unterwegs war und Gott ihn aufgefordert hat, wieder dahin zu gehen. Es brauchte diese Aufforderung Gottes später in Kapitel 35 in Vers 1. Gott sagte zu Jakob, zieh nach Bethel hinauf, lass dich dort nieder und baue einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Und Jakob hat trotz dieser Bezeichnung Haus Gottes dort keinen Tempel errichtet. Auch nicht so einen wie den Turm zu Babel oder so. Er hat es nicht versucht nachzubauen, was er in dem Traum gesehen hat. Er hat keinen Tempel errichtet, der ihm die Möglichkeit geben würde, dort dauerhaft anzubeten. Er hat nur einen Altar gebaut, weil Gott ihm das gesagt hat, dass er da einen Altar bauen soll. Und er hat ihn nur so lange benutzt, wie er da wohnte, eine Weile lang. Und danach offenbar nie wieder, soweit wir das lesen können. Und auch seine Nachfahren nicht. Warum? Wenn das doch so ein besonderer Ort ist. Aber wir sehen, ohne die Aufforderung Gottes wäre Jakob offenbar selbst gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen, da wieder extra hinzureisen. Was meint Jakob dann? Was meint er damit? Es geht Jakob nicht um den Ort an sich, sondern um das, was er dort erlebt hat. Darum geht es Jakob. Der Ort an sich, der Boden, die Erde, auf der er gelegen hat, ist ihm völlig egal. Wenn das nicht der Ort gewesen wäre, an dem ihm Gott zum ersten Mal erschienen ist. Das heißt später auch in Vers 35, Kapitel 35, Vers 7, dort baute er einen Altar und nannte die Opferstätte El Bet-El, das heißt Gott des Hauses Gottes, denn hier war ihm Gott erschienen, als er vor seinem Bruder Esau floh. Denn hier war ihm Gott erschienen, nicht denn hier wohnte Gott, sondern hier war er ihm erschienen. Hier hatte Gott sich ihm offenbart, hatte sich ihm gezeigt, war ihm persönlich begegnet. Das hatte Jakob nämlich etwas deutlich gemacht. Und was? Es hat ihm deutlich gemacht, selbst dieser unscheinbare Fleck Erde ist ehrfurchtgebietend. Warum? Weil selbst dieses Fleckchen Boden irgendwo im Nirgendwo der Ort sein kann, an dem Gott ihm zeigt, dass er ihn sieht und ihm beisteht und ihn niemals verlassen wird. Selbst dieses völlig unbedeutende Fleckchen Erde. Wenn Gott selbst dort, fern der Heimat, wo auch kein besonderer Baum stand, ja, so eine tolle Terebinte oder eine Eiche, die man sonst irgendwie an heiligen Orten da gefunden hat, es hat auch noch kein Vorfahrer einen Altar gebaut, es hatte auch noch niemand dort einen besonderen Brunnen gegraben oder irgendetwas, es gab nichts Besonderes an diesem Fleckchen Erde. Und Jakob fühlte sich einsam, ängstlich und verlassen. Aber wenn Gott selbst dort mit ihm ist, selbst dort und in dieser Situation, wohin sollte Jakob dann wohl gehen können, ohne dass Gott noch bei ihm ist und mit ihm käme? Jakob meint, dass der Ort für ihn besonders ist, weil Gott ihm erschienen ist und gezeigt hat, dass er auch dort bei ihm ist, ihn sieht, ihn auserwählt hat, ihn begleitet, ihn beschützt und dass sein Segen mit Jakob geht, wo auch immer Jakob hingeht. Ganz egal. Oder wo er sich gerade aufhält. Und Jakob stellt diesen Gedenkstein auf, nicht als eine heilige Stätte, sondern einfach für sich als einen Punkt in seiner persönlichen Geschichte. Eine Erinnerung daran, dass Gott ihm da zum ersten Mal erschienen ist und was Gott ihm dazu gesagt hat, was gilt für sein ganzes Leben. Deswegen hat er diesen Stein da aufgestellt. Nicht, um es zu einer heiligen Stätte zu erklären. Und wörtlich, ich habe ja schon gesagt, in Vers 22, da sagt Jakob so etwas, da soll ein Haus Gottes stehen, Kann ich schon mal vorwegnehmen, in unserer Übersetzung steht, so soll ein Haus Gottes stehen. Wörtlich steht da gar nicht, da soll ein Haus Gottes stehen, sondern da steht, dieser Gedenkstein soll zu einem Haus Gottes werden. Der Stein soll zu einem Haus werden. Was soll das bedeuten? Das heißt, der Stein, genauso wie der Name Bet-El, Haus Gottes, sollte Jakob daran erinnern, dass das Haus Gottes überall ist, wo Jakob ist, weil Gott mit ihm ist. Nicht nur an diesem Ort. Und dann tut Jakob etwas, Vers 20 bis Vers 22, die letzten Verse in unserem Kapitel. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes stehen. Oder wie wir gesehen haben, dieser Gedenkstein soll zu einem Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den zehnten Teil zurückgeben, sagt Jakob. Also Jakob legt ein Gelübde ab. Er sagt, wenn Gott mir beisteht, mich behütet, mich versorgt und ich wohlbehalten wieder zurückkomme, dann soll er mein Gott sein. Und dann soll aus diesem Stein ein Haus Gottes werden. Was meint er damit? Man könnte das jetzt so verstehen, als würde Jakob im Grunde Gott auf die Probe stellen. Sagen, falls das wirklich so kommt. Ja? Ich kann es auch nicht wirklich glauben, aber falls das passiert. Ja, falls da wirklich irgendwas dran ist, dann, ja, falls Gott das beweist, dass er lebt, dass er da ist, dass er das wirklich erfüllt und so weiter, okay, wenn er es wirklich beweist, dann soll er mein Gott sein. So, als würde Jakob denken, er muss Gott prüfen oder er ist noch mal so misstrauisch irgendwie, skeptisch, ob das jetzt wirklich passiert, ob es wirklich alles so ist. So, als würde er mit Gott verhandeln. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass das die Art ist, wie wir das verstehen sollten und wie Jakob das gemeint hat. Jakob wiederholt ja im Grunde einfach alles, was Gott ihm bereits zugesagt hat. Das ist alles, was Jakob hier sagt, hat Gott ihm bereits zugesagt. Gott steht ihm bei, ist mit ihm, Gott behütet und beschützt ihn. Im Grunde sind Nahrung und Kleidung da selbstverständlich mit inbegriffen. Ja, wenn Gott schon zusagt, dass er ihn behütet und beschützt und mit ihm ist, natürlich wird ihm auch was zu anziehen und Nahrung geben. Und vor allen Dingen, dass er auf der ganzen Reise mit ihm ist und dass er ihn wohlbehalten wieder zurückbringt. Denn Gott hatte ja gesagt, wohin du gehst und ich bringe dich wieder in dieses Land zurück. Das ist auch etwas, was Jakob gesagt hat, okay, wenn Gott das tut. Was meint Jakob dann? Er sagt ja dann. Aber das ist nicht gemeint im Sinne von nur dann. Wenn Jakob wiederholt das, was Gott ihm zugesprochen hat, er wiederholt es für sich selbst. Er sagt aber, wenn Gott doch mit mir ist, wenn Gott mich doch versorgt und wenn er mich auch wieder zurückbringt, wie es gesagt hat, dann, mit anderen Worten, deshalb soll Jahwe mein Gott sein. Und hier wird auch klar, warum das so wichtig war, dass Gott ihm das zugesagt hat. Zusätzlich zu den Verheißungen, die seine Vorväter bekommen hatten. Das ist uns ja aufgefallen. Er hat ja mehr bekommen als die Verheißung von Isaak und Abraham. Die persönliche Zusage. Warum? Weil das offensichtlich das war, was Jakob am meisten auf dem Herzen und auf der Seele brannte. Er war auf der Flucht vor den Folgen seiner eigenen Handlung. Er war weg von seiner ihn so sehr liebenden Mama. Ja. Er war weg von der Mutter, die er auch selbst so sehr liebte. Er war fern von seinem Zuhause, das ihm immer Geborgenheit geschenkt hatte. Erinnert euch, im Gegensatz zu Esau wollte Jakob nie weg von zu Hause. Er wollte nicht mal auf die Jagd gehen, er blieb lieber zu Hause. Bei seiner lieben Mama. Kann ich verstehen. Und jetzt ist er alleine, weg von seiner Mama. Weg von zu Hause, raus aus dieser Geborgenheit. Und er hatte nichts. Kein Geld, keine Hilfe, keine Sicherheiten, keinerlei Ahnung, was die Zukunft bringen würde. Gar nichts. Und wahrscheinlich auch eine Menge Zweifel. Ob der Gott seines großartigen Großvaters Abraham, ob der tatsächlich mit ihm sein würde. Nachdem Jakob sich ja so sehr an seinem eigenen Vater Isaak versündigt hatte. Ne? Jakob war noch nie in seinem Leben so bewusst, wie sehr er Gott brauchte. Da bin ich sicher, wie an diesem Punkt, als er sich dahin gelegt hat zum Schlafen. In jeder Hinsicht. Aber genau da kommt diese Zusage Gottes. Ich bin bei dir. Ich stehe dir bei, ich beschütze dich, ich bringe dich wieder nach Hause. Und Jakob erkennt, dass es für ihn am besten ist, sein Leben in Gottes Hände zu legen. Sodass sein Leben, seine Familie, sein Haus ein Haus für Gott ist. Dass er sich daran erinnert, dass Gott ihm erschienen ist und sein ganzes Leben und was aus ihm wird, ein Haus für Gott wird. Und weil ihm bewusst ist, wie abhängig er von Gott ist, dann ist euch das aufgefallen, hier im letzten Vers, im letzten Satz, er sagt ja Gott nicht nur zu, ich werde dir treu den Zehnten geben. Das war damals so eine übliche Abgabe sozusagen an Gott, so den zehnten Teil des Einkommens. Ja, aber was sagt denn Jakob? Er sagt, von allem, was du mir gibst, gebe ich dir den zehnten Teil zurück. Er sagt nicht nur von allem, was ich habe, was ich bekomme, was ich mir arbeite oder sonst woher, sondern was du mir gibst. Das heißt, er hat ja erkannt, dass alles, was er hat, und im Moment ist es nichts, doch alles, was er bekommen wird in Zukunft, dass er das allein bekommt, weil Gott es ihm gibt. Dass er so sehr abhängig ist von diesem Gott, dem alles zu verdanken hat. Und wenn du dich nun fragst, okay, was hat das mit mir zu tun? Woher weiß ich, ob Gott auch mit mir sein will? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Das alles ist schlussendlich eine Vorausschau auf das, was Jesus in deinem Leben und für dich tun will. Wenn du merkst, dass in deinem Leben etwas fehlt, wenn du merkst, da liegt kein Segen drauf, wenn du merkst, du brauchst mehr und du brauchst Gott und brauchst mehr von Gott, dann widerstehe dem Drang des natürlichen Menschen, ja, wie Esau, der nicht wirklich etwas ändern will. Esau will nicht wirklich etwas ändern. Ja, er will irgendwie doch noch ein bisschen was drehen an seiner Situation, er will irgendwie was drehen an seiner Beziehung zu seinen Eltern und vielleicht auch irgendwie an der Beziehung zu Gott, aber er will nicht wirklich etwas ändern. Und er lässt es schon gar nicht bis in sein Herz dringen, sodass es tatsächlich seinen Weg grundsätzlich ändern könnte. Er meint auch, er braucht Gott letztlich gar nicht, offensichtlich. Einfach etwas hinzufügen, das ihn scheinbar zu einem besseren Menschen macht, was so, dass er besser dasteht vor den Menschen seiner Umgebung oder vielleicht besser vor Gott dasteht. Und wisst ihr, wie das heißt? Religion. Das ist im Grunde ein religiöser Akt, was Esau da macht. Und genauso ist das bei uns häufig, wenn wir merken, es ist nicht so, wie es sein sollte in meinem Leben. Und mein Weg bringt nicht das hervor, was er hervorbringen sollte. Und dann kommen so offensichtlich religiöse Handlungen, wie dann gehe ich halt mal in den Gottesdienst. Oder ich spreche bestimmte Gebete. Oder ich gebe Almosen. Oder tue sonst irgendwas, ein Gebot aus der Bibel oder sonst woher. Vielleicht das, vielleicht hilft das. Und die, die damit nicht so viel anfangen können, die suchen sich dann so ersatzreligiöse Krücken. Ja, zum Beispiel, naja, vielleicht, ich könnte ja anfangen, vegetarisch zu leben, zum Beispiel. Oder mehr für meine Gesundheit tun oder mich politisch engagieren oder ehrenamtlich aktiv sein, für wohltätige Zwecke spenden, den Müll sortieren, was auch immer. Das ist alles nicht per se falsch, habe ich alles selber schon gemacht oder mache ich noch, ja, sicher. Genauso wie eine Tochter Ismaels heiraten auch nicht per se falsch war. Aber die Umstände, die Motive und das, was Esau sich davon erhofft, das hat ihn nicht weitergebracht. Wenn du bewusst oder unbewusst denkst, dass du dadurch dein Leben wohlgefälliger machst für deine Umgebung oder sogar für Gott, dass du dir irgendetwas verdienen könntest, dann bringt dich das nicht näher zum Ziel, sondern nur weiter weg. Weiter weg von Gott und weiter weg von dem Leben, das er für dich hat. Jakob musste sich damit auseinandersetzen. Jakob musste sich damit auseinandersetzen, dass er im Grunde am Ende seiner Möglichkeiten war. Er war am Ende seiner Möglichkeiten, am Ende seiner Weisheit, am Ende seiner Selbst. Er konnte nicht mehr weitermachen wie bisher. Er konnte sich an nichts mehr klammern. dass sie ihm irgendeine Garantie für die Zukunft hätte geben können. Gar nichts. Was konnte Jakob noch leisten? Gar nichts. Was konnte er tun? Jakob konnte nichts tun, außer sich schlafen legen. Wow. Also wenn du nichts mehr tun kannst, außer dich auf den Boden legen und dein Kopf auf einen Stein, dann kannst du wirklich gar nichts mehr tun, oder? Jakob ist in jeder Hinsicht in dem Moment bitter arm. Und da begegnet ihm Gott in seiner Gnade. Ohne dass Jakob etwas dazu geleistet hätte. Selbst der Segen Isaaks, den er bekommen hatte, den hatte er sich ja nur auf eine Weise erschlichen, die ihn eigentlich hätte disqualifizieren müssen. Wiederum vom Segen Gottes. Und trotzdem kommt Gott und er überschüttet Jakob mit dem Angebot seines Segens, seiner Hilfe, seines Schutzes, seiner Versorgung, seiner Treue. Und genauso kommt Jesus zu dir. Ganz genauso. Da, wo du Jesus begegnest, da ist der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Das ist der Zugang zu Gott. Das ist dein persönliches Tor des Himmels. Da, wo du Jesus begegnest. Und wisst ihr, was wirklich interessant ist? Jesus hat dieses Erlebnis Jakobs explizit auf sich selbst bezogen. Im Johanneskapitel, Johannesevangelium, Kapitel 1, ab Vers 47. Ich lese euch mal den ganzen Abschnitt, auch wenn wir nur eigentlich der Anfang und der Ende für, das Ende für uns interessant ist. Da heißt es, als Jesus Nathanael kommen sah, er kannte Nathanael eigentlich noch nicht, Nathanael kannte Jesus auch noch nicht, da sagte Jesus, oh, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Warum sagt Jesus das so? Israelit heißt im Grunde ein Nachkomme Jakobs. Jakob hieß später Israel und deswegen heißen seine Nachkommen Israeliten. Und Jesus sagt hier, das ist ein wahrer Israelit, mit anderen Worten, das ist ein wahrer Jakobit, ja, ein wahrer Nachkomme Jakobs. Und dann sagt Jesus, ohne Falschheit und wirklich ohne Hinterlist. Und das Interessante ist, dass dieses Wort für Hinterlist ist genau das gleiche Wort, was Esau gebraucht hat, als er seinen Bruder Jakob beschrieben hat. Dass Jakob ihn mit Hinterlist betrogen hat. Also Jesus spielt darauf an, er sagt, du bist ein wahrer Nachkomme Jakobs, aber ohne Hinterlist. Also Jakob ist jetzt schon im Spiel. Und dann reden die beiden weiter. Nathanael sagt, woher kennst du mich? Fragte Nathanael. Und Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum warst, bevor Philippus dich rief. Also noch weit weg. Und da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus erwiderte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen, sagt Jesus zu ihm. Und jetzt, dann fügt er hinzu, Vers 51, ja, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes vom Menschensohn zum Himmel aufsteigen und wieder herabkommen. Menschensohn, das ist Jesus selbst, so hat er sich häufig bezeichnet. Er hat Jakob ins Spiel gebracht. Jakob, erinnere dich an Jakob. Und dann hat er gesagt, ihr werdet den Himmel, ihr werdet sehen, wie der Himmel aufsteht, wie die Engel vom Menschensohn, von mir selbst aufsteigen und herabkommen. Mit anderen Worten, ich bin das Tor des Himmels, von dem Jakob da gesprochen hat, was Jakob gesehen hat sozusagen. Ich bin es selbst, ich bin der Zugang, sagt Jesus. Er hat durch seinen Tod am Kreuz den Zugang zum Himmel geöffnet. Und so ist er auch für uns der heilige Ort, das Haus Gottes, in dem wir Gott begegnen können. Und Gott bietet dir noch viel mehr an, als was er Jakob zugesagt hat. Hat er Jakob schon zugesagt, ich stehe dir bei, ich behüte dich, ich beschütze dich, ich bin mit dir, wo immer du hingehst, ich bringe dich wieder heil nach Hause. Und durch Jesus sagt Gott dir, du kannst mein Kind sein. Und ich werde dir beistehen, als wäre ich dein Vater. Ich werde dich versorgen, ich werde dir alles geben, was du brauchst, sagt Gott. Nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, nicht nur egal, wohin du gehst auf dieser Erde und selbst über den Tod hinaus. Kann ich nichts mehr von mir trennen. Und er sagt nicht nur, ich bringe dich wieder nach Hause in das verheißene Land hier auf Erden, sondern er sagt dir zu, ich bringe dich nach Hause zu mir. in den Himmel, in die Ewigkeit und da, wo du hingehörst. In meine ewigen, liebenden Arme. Das Entscheidende ist, dass wir bei unserer Begegnung mit Jesus und auf unserem ganzen Weg mit ihm immer wieder an den Punkt Jakobs kommen, im Grunde. Dieses Bewusstsein bitterer Armut und wie sehr wir Jesus brauchen in jeglicher Hinsicht. Unser letzter Vers für heute, Matthäus 5, Vers 3. Matthäus 5, Vers 3, da sagt Jesus, wie glücklich die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Wörtlich sagt er, die geistlich Bitterarmen, sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Das ist ja 20 Jahre meines Lebens, habe ich versucht, den Weg Esaus zu gehen. Mir einfach irgendwie alles zu nehmen, was ich wollte. Und lange Zeit dachte ich, dass das auch ziemlich gut funktioniert, ehrlich gesagt. Und dass ich so glücklich werden würde, bis ich damit schlussendlich beinahe fast alles kaputt gemacht habe, was mir wichtig war. Vor allen Dingen Beziehungen, Freundschaften, meine große Liebe. Und ich war buchstäblich am Ende meiner Weisheit, meines Stolzes. So sehr, dass ich sogar in Betracht gezogen habe, dass ein Haufen von ehemaligen Junkies und Punks, die sich Jesus Freaks nennen, vielleicht irgendetwas haben könnten, das ich brauche. So verzweifelt war ich. Auf den Gedanken muss man erst mal kommen, oder? Aber es war so. Und ich bin hingegangen. Und da begegnete ich Gott mit seiner Gnade und mit dieser unglaublichen Zusage. Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn für dich gegeben habe. Du bist mir so wichtig. Und ich hatte genau im Grunde diesen Satz, wie Jakob im Kopf. Ja? Und das war mein Gelübde, aber nicht, um Gott auf die Probe zu stellen, sondern einfach, weil ich erkannt habe, dass das Sinn macht. Ich habe gesagt, wenn Gott mich doch so sehr liebt, dann kann ich mein Leben in seine Hände legen und er wird etwas Gutes daraus machen. Das war meine Bekehrung, das war meine Begegnung mit Gott, das war mein Schritt durch das Tor des Himmels. Mein Bethel. Und hier bin ich heute. Und ihr merkt hoffentlich, ich habe es nicht bereut. Ganz im Gegenteil. Versuche es nicht wie bisher. Nur ein bisschen optimiert, nur ein bisschen dran drehen, ein bisschen mehr von diesem oder jenem, was dich scheinbar zu einem besseren Menschen macht oder vielleicht irgendwie dir was verdienen könnte. Sondern öffne dein Herz für Jesus. Öffne dein Herz für ihn. Lass ihn dein Tor zum Himmel sein. Erkenne, wie sehr du ihn brauchst und empfange alles, was er dir schenken will. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, Herr, um mehr zu sein als ein Traum und auch um mehr Menschen zu begegnen, mehr Menschen zu segnen als nur einen Jakob allein. Danke, Herr, dass du das wahrgemacht hast, dass durch die Nachkommen Jakobs alle Menschen auf der Erde gesegnet werden sollen. Denn du bist vom Menschlichen her ein Nachkomme Jakobs. Und du bist unser Segen und ich danke dir dafür. Und ich bete, dass uns die Augen öffnest, Herr, und dass du uns begegnest, uns erscheinst, vielleicht zum ersten Mal oder wieder. Und dass wir dich empfangen, Herr, mit diesem Herzen. Wir sind bitterarm vor dir, aber du bist unendlich reich. Wir danken dir für den Reichtum deiner Liebe und deiner Gnade und deiner Güte. Amen.